Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Frühlings-Mikro-Europa-Sendung. Heute haben wir ein Thema, das uns alle sehr betrifft, Bildung nach Bologna.
Also ich denke schon, dass die Schule vorbereitend sein kann. Also es ist schon gut, wenn man weiß, wie Mathematik funktioniert, wie Geschichte passiert ist und andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel unser politisches System funktioniert. Aber letzten Endes ist es doch das Leben, was einen bildet und ausbildet. Und Erfahrung kann man nicht ersetzen durch vorbereitendes Lernen, sondern Erfahrung muss man halt einfach im eigenen Leib, Körper und Geist erfahren, ganz klar.
Das war der Comedian Kaya Jana. Für ihn sind die Lebenserfahrungen neben der Bildung sehr wichtig. Aber was ist eigentlich Bildung? Dazu eingeladen haben wir heute Dr. Joachim Lerchenmüller. Er ist Historiker, hat an der Limerick University in Irland gelehrt, auf Gymnasiallehrer umgeschult und macht jetzt so ganz nebenbei sein Diplom in Erziehungswissenschaften. Schön, dass du da bist, Joachim.
Hallo, guten Morgen.
Nach der ersten Musik unterhalten wir uns über seinen Werdegang in unserem Bildungssystem.
Beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me a half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek.
Heute zu Gast bei mir im Studio Joachim Lerchenmüller. Joachim, du hast hier in Tübingen studiert, auch in Kairo, und hast in Dublin deine Promotion abgelegt. Wie hast denn du jetzt deine Studienzeit erlebt?
Eigentlich ganz klassisch, in dem Sinne, dass ich eigentlich sagen kann, die Studienzeit war mit die beste Zeit meines Lebens. Einfach weil man so viel Freiheit hatte, weil so viel passiert ist, weil man so viele Möglichkeiten hatte, seinen eigenen Bildungsweg zu gehen. Und irgendwann habe ich beschlossen, diese Freiheit auch zu nutzen und in Anspruch zu nehmen und bin meine eigenen Bildungswege gegangen.
Und die waren zum Beispiel?
Und die waren, ich habe angefangen mit hier mit Geschichte und Germanistik auf Lehramt in Tübingen zu studieren. Ende der 80er Jahre zur Zeit der Massenuniversität. Ich werde nie vergessen, wie uns einer der Geschichtsprofessoren begrüßt hat bei der offiziellen Begrüßung der Erstsemester. Und da hieß es dann, schlimm genug, wenn Sie Geschichte studieren, aber wenn Ihr zweites Fach auch noch Germanistik ist, dann haben sie die Kombination zum Schweinefüttern. Und im Nachhinein war ich ihm eigentlich sehr dankbar für diese klare Aussage, weil danach wussten wir, okay, wir können tun, was wir wollen. Wir sind hier nicht wirklich erwünscht. Wir werden später vermutlich nicht gebraucht. Also machen wir das Beste draus.
Wie lange hast du denn studiert?
Ich habe 88 im Wintersemester angefangen und habe die Promotion eingereicht 1994. Also 6 Jahre.
So lange kannst du heutzutage keinen Bachelor mehr machen.
Ja, die Schnelligkeit war ja auch nur eines der Ziele, die nicht erreicht worden sind in der Bologna-Reform. Insofern braucht man halt heute so lange, wie man früher auch brauchte.
Wir haben dazu einen kleinen Einspieler von Hanna Albus. Sie ist Leiterin des Lernhilfezentrums LUGI in Tübingen-Weilheim.
Ich würde mir wünschen für unsere Bildung, dass bevor irgendwas verändert wird, erstmal geschaut wird, was haben wir denn und was ist denn vielleicht gut da dran, bevor immer so die Schnellschüsse passieren. Wir machen es jetzt so. Und wenn wir es dann so haben, dann sehen wir plötzlich, vielleicht war das, was wir davor hatten, gar nicht so schlecht, aber so das Zurückgehen klappt dann einfach nicht mehr. Und vor allem die mit einbeziehen, die es tatsächlich am Schluss ausbaden müssen. Es laufen dann einfach so Sachen wie, dass die Schulzeit verkürzt wird und jetzt fragen wir uns plötzlich, was machen wir denn, wenn ein 18-Jähriger in einem Bewerbungsgespräch sitzt und wahrscheinlich erst ein 22-, 23-Jähriger eigentlich solche Bewerbungsgespräche gemacht hätte. Aus meiner Erfahrung weiß ich jetzt einfach auch schon mit Bekannten, die Leute einstellen, erfahren haben, dass dann wirklich 18-Jährige da sitzen, die dann heulend rauslaufen, weil man ganz jung von der Schule runterkommt und noch ganz wenig Erfahrung hat sammeln können. Und dann steht man plötzlich im Berufsleben und muss das dann eben, das jetzt aber alles so tragen wie die, die früher mehr Zeit hatten da dafür.
Joachim, du hast gerade auch angedeutet, dass im Bologna-Prozess auch einfach nicht alles durchgesetzt worden ist, dass du zum Beispiel dir die Freiheit genommen hast, so lang zu studieren, wie du willst. Sieht denn so unsere Zukunft aus, dass wir junge Leute eigentlich völlig unvorbereitet in das kalte Wasser der Universität, der Ausbildung und des Berufs schmeißen, weil wir glauben, wir müssen jetzt immer alles schnell, schnell machen?
Ja, unvorbereitet schmeißen wir sie ja nicht rein. Die Frage ist nur, auf was bereiten wir sie eigentlich vor in einem G8-Gymnasium, auf was bereiten wir sie vor in einem Bachelorstudiengang und auf was bereiten wir sie vor, wenn wir hinterher dann noch einen einjährigen oder einen zweijährigen Taught Master draufsetzen. Haben wir sie dann wirklich auf ein selbstbestimmtes, autonomes Leben in einer freien, demokratischen Gesellschaft vorbereitet? Haben wir sie zu selbstbewussten, achtsamen Akteuren gemacht in der Gesellschaft, in der Wirtschaft? Da habe ich arge Zweifel. Und das wäre ja auch aus meiner persönlichen und professionellen Sicht die Hauptkritik, nicht nur an der Bologna-Reform, sondern an den ganzen Bildungsreformen der letzten 10, 15, 20 Jahre, dass es eigentlich keine Zielverständigung gibt über die einzelnen Fachressorts hinaus. Ich meine, wir leben in einer föderalen Gesellschaft und in einem föderalen System. Und das bedeutet, das Kultusministerium macht seine Pläne und das Wissenschaftsministerium macht seine Pläne und das Bundesbildungsministerium macht seine Pläne. Und alle wursteln letztlich vor sich hin. Und es gibt aber keine Institution, die wirklich klar eine Zielvereinbarung formulieren könnte und würde und vor allem darauf achtet, dass sie dann auch erreicht wird.
Also wenn wir uns da einfach mal irgendwo verständigen könnten, glaubst du, dass es dann besser wäre? Dass es besser werden würde?
Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Also ich meine, um ein Ziel mal rauszugreifen, es war ja immer die Klage, deutsche Absolventen, Absolventinnen sind zu alt, wenn sie auf den Arbeitsmarkt kommen. So, dann hat man gesagt, okay, man muss die Studienzeit verkürzen. Dann hat man im Rahmen der Bologna-Reform gesagt, na prima, dann schmeißen wir unser bewährtes Diplomsystem über Bord und bachelorisieren das Ganze, um damit eine Verkürzung zu erreichen. Vollkommen unabhängig davon haben die Bundesländer G8 eingeführt. Dann kommt unser ehemaliger Baron daher und führt als Kürzungsmaßnahme für den Bundeshaushalt die Abschaffung der Wehrpflicht ein. Und so haben sie drei Maßnahmen ergriffen, die vollkommen unabhängig voneinander sind, aber alle in dieselbe Richtung ziehen, nämlich dass wir immer jüngere Absolventen haben.
Nach der Musik geht es gleich weiter mit Joachim Lerchenmüller.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see widows and orphans through my tears and know my call despite my faults and despite my growing fears. Upside down, you can understand dependence when you know the maker's hand. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now, and I need to know how to live my life as it's meant to be.
Was sind wir doch zu bemitleiden? Proppenvolle Hörsäle, vollgepackte Stundenpläne, ein halbes Dutzend Prüfungen in nur einer Woche und, wenn's hart auf hart kommt, noch drei Hausarbeiten über die Semesterferien. Das ist fast Alltag bei den Studenten von heute. Das Leben eines Bachelorstudenten ist also hart, könnte man meinen. Aber wie war das eigentlich früher? Zu einer Zeit, in der noch das gute alte Diplom an den Universitäten verliehen wurde. War da wirklich vieles besser? Ich habe mal die Probe aufs Exempel gemacht und bei einem Bachelorstudenten und bei einer diplomierten Kommunikationswissenschaftlerin und Journalistin nachgehakt.
Ich bedauere ein bisschen die heutigen Studenten, weil sie einfach ja ganz anderen Drücken unterliegen. Also einem Druck, den ich damals nicht hatte und den ich auch nicht für gut heiße.
Sagt Manja Morawitz. Die ausgebildete Fernsehjournalistin hat in den 90er Jahren in Berlin globale Wirtschaftskommunikation, Politikwissenschaft und Soziologie studiert. Und das wohlgemerkt auf Diplom. Im Mikro-Europa-Interview schwelgte sie nochmal in Erinnerungen von damals, von ihrer goldenen Studienzeit.
Was war so jetzt rückblickend der größte Luxus oder der größte Vorteil während deines Studiums?
Also ich fand es ganz toll, dass man sich einfach ganz intensiv mit Themen auseinandersetzen konnte, auch über mehrere Semester hinweg sich einfach in Themenschwerpunkte reinackern konnte und nicht jetzt gezwungen war, irgendwelche Kurse oder irgendwelche Scheine zu belegen, nur dass man das Studium schnell durchzieht, sondern sich wirklich mit Wissen und wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Das fand ich einen Riesenluxus.
Liebe Manja, die heutigen Bachelorstudenten, die klagen vor allem über volle Stundenpläne und wenig Wahlfreiheit im Studium. Wie hast du das während deines Diplomstudiums damals empfunden?
Also wenn ich das heute so höre, wie die jetzigen Bachelorstudenten einen sehr verschulten Stundenplan haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das in den 90ern sehr genossen, wie unser Studium strukturiert war. Zum einen hatten wir die freie Wahlfreiheit, wann wir welche Kurse belegen, welche Seminare wir besuchen, welche Scheine wir uns auch anrechnen lassen können und auch auf welche Tage wir es legen, sodass es auch immer möglich war, parallel zum Studium sowohl zu arbeiten als auch Kurse an anderen Universitäten zu belegen.
Ich frage mich jetzt aus heutiger Sicht, auch aus Sicht eines Bachelorstudenten, manchmal, ob so ein bisschen Druck, so ein bisschen Zug nicht doch auch ganz gut sein kann. Wie war das damals? Da gab es ja dann vielleicht auch viele, die es zu sehr schleifen lassen haben, oder nicht?
Also ich glaube schon, dass auch natürlich das dazu verführt, dass man ein, zwei Semester länger studiert, als man eigentlich müsste. Aber ich glaube, prinzipiell ist es auch eine Typsache, ob man jemand ist, der relativ schnell irgendwie Sachen beendet oder lieber sich ein bisschen mehr Zeit dafür lässt. Und ich glaube auch heute, dass Leute Studien nicht beenden oder dann nur den Bachelor machen und keinen Master mehr draufsetzen, hängt vielleicht auch damit zu tun, dass sie einfach Zwängen unterliegen. Und ich fände es einfach besser, dass man auch Student sein heißt ja auch, dass man lernt, mit Zeit umzugehen oder sich selber zu disziplinieren oder mit Sachen auseinanderzusetzen. Insofern glaube ich nicht, dass dieser Druck unbedingt notwendig ist, um ein Studium zu beenden.
Vielen Dank, Manja. Aber wir wollen natürlich auch die aktuellen Bachelorstudenten zu Wort kommen lassen. Christoph ist 21 und studiert an der Hochschule Landshut in Bayern. Wie geht der angehende Wirtschaftsingenieur eigentlich mit dem erhöhten Druck um?
Ich bin jetzt in das Studium nicht reingegangen mit der Erwartung, dass ich einen Einzelschnitt raushole. Ich bin so ein durchschnittlicher Student. Ich möchte aber schon meinen guten Zweierschnitt haben. Ich würde dazu sagen, jemand, der mit Erwartung reingeht, dass er einen Einzelschnitt haben will, für den ist das Studium schon anspruchsvoll.
Ist vielleicht manchmal auch ein gewisser Druck gar nicht schlecht?
Ja, also bei mir ist es so, ich kann eigentlich ohne Druck gar nicht viel lernen. Also ich brauche das, um mich anstrengen zu können.
Du machst jetzt deinen Bachelor also in 7 Semestern.
Genau.
Wenn da ein Praxissemester ja noch inbegriffen ist, fühlst du, oder ist das genug Zeit für dich, um da alles mitzunehmen? Was denkst du da? Oder hättest du eigentlich gern noch 1, 2, 3 Semester mehr gehabt, um da vielleicht dir auch bei vielen Sachen noch ein bisschen sicherer, noch ein bisschen intensiver dann
anfangen? Ja, gut, da das Studium meist so umfangreich ist, wird das Zeug und der Stoff uns schon relativ schnell reingedrückt. Aber gut, ich vertiefe mir jetzt im 6. und 7. Semester auf ein paar Schwerpunkte. Und ich denke, wenn ich die 2 Semester vollendet habe, dann werde ich mich da ziemlich gut auskennen.
Vieles ist unterschiedlich, einiges ist aber auch ähnlich. Und eines, das gilt es hier am Ende noch festzuhalten, ein bisschen Druck im Studium schadet nie. Das könnt ihr mir glauben. Und damit zurück zu dir, Leonie, ins Mikro-Europa-Studio nach Tübingen.
Danke, Lukas. Das war Mikro-Europa-Reporter Lukas Schuld. Ja, Joachim, wir armen Bachelorstudenten. War denn früher alles besser mit dem Diplom?
Ja, besser, nicht alles besser, aber es war deutlich anders. Ich habe vor 2 Jahren eine Bachelor-Einführungsvorlesung in Erziehungswissenschaften besucht. im Hörsaal an der Uni Tübingen und habe da nach den ersten ein, zwei Sitzungen bin ich nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt, das ist unglaublich. Früher war es so, dass wir von der Schule in die Freiheit der Universität und des universitären Studiums entlassen worden sind. Und heute habe ich das Gefühl, ich entlasse meine Kursstufenschüler, meine Abiturientinnen und Abiturienten, entlasse ich aus der Freiheit in die Gefangenschaft eines Bachelorstudiums mit Anwesenheit, Kontrolle und Hausaufgabenkontrolle in einer Vorlesung. Und das wäre vor 20 Jahren vollkommen undenkbar gewesen an der deutschen Universität.
Da hättet ihr wahrscheinlich noch eine Revolution angezettelt an der Uni.
Ja, also es hätte sich keiner gefallen lassen. Also auch die Art, wie mit einem umgegangen wird, auch der Ton, was gesagt wird, wie es gesagt wird, muss ich ehrlich sagen, das wäre vor 20 Jahren einfach undenkbar gewesen. Es hätte sich keiner gefallen lassen.
Also sind wir mit dem Bachelor eigentlich rigider geworden. Wir sind unter der Tyrannei sozusagen der Bildungspolitik.
Ja, Tyrannei ist ein starkes Wort. Als Historiker scheue ich da immer vor so drastischen Vergleichen zurück. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein weniger an Freiheit, ein weniger an Selbstbestimmung. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, welche Erfahrungen die Leute machen. Und das wird auch Auswirkungen auf unsere gesellschaftliche Entwicklung haben.
Christoph hat ja gerade gesagt, das war der Student, den Lukas interviewt hat, dass er jetzt in sein Studium reingegangen ist, nicht mit der Erwartung, dass er da jetzt mit einem Einserschnitt rausgeht. Wenn er das hätte, dann müsste er sich dementsprechend anstrengen. Ist es auch eine Folge von Bachelor? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass ich ein Studium angehe, mit dem Hintergedanken, ja, Hauptsache ich komme durch, weil ich nicht die Zeit habe, einfach das zu machen, was ich eigentlich möchte.
Also um jetzt ganz ehrlich zu sein, der Großteil meiner Kommilitonen Ende der 80er Jahre, wir haben am Beginn des Studiums überhaupt gar nicht an das Ende des Studiums gedacht. Wir haben uns erstmal gefreut, dass ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat. Und mit der Frage, wann man den Abschluss macht und wie man den dann macht, das war so weit weg für uns. Wir haben uns erstmal gefreut, dass wir hier selbstbestimmt lernen, leben und arbeiten können.
Wie ist denn das jetzt mit den alten Kombis? Früher war ja Diplom, Ingenieur, alles. Ein deutscher Abschluss war was wert. Hast du das Gefühl, dass dadurch, dass es jetzt in Deutschland auch den Bachelor und Master gibt, dass die Studenten da heutzutage ja schlechter um Berufschancen bestellt sind?
Wie es mit den Berufschancen aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht beurteilen. Da bin ich zu weit weg, wirklich von der, um jetzt sagen zu können, wie sind die Übergangszahlen, wie sind die Einstiegsgehälter. Ich würde mal vermuten, dass jemand, der ein Bachelorstudium abgeschlossen hat mit 22 Jahren und auf den Arbeitsmarkt kommt, weniger verdienen wird oder bekommen wird als Einstiegsgehalt als ein 26, 27, 28-jähriger Diplomchemiker, das vor 10 oder 15 Jahren bekommen hat. Insofern wird es diese beruflichen Auswirkungen schon haben, aber es hat eben auch während des Studiums ganz reale Auswirkungen. Früher war es einfach üblich, um ein Beispiel jetzt im Bereich des Auslandsstudiums zu nehmen. Es war früher einfach vollkommen üblich, dass ein Student im 6., 7. Semester, wenn er ein Auslandsjahr gemacht hat und an eine angelsächsische oder amerikanische Universität ging, dass er automatisch im Postgraduate-Bereich immatrikuliert wurde. Wenn man davon ausging, er hat so und so viele Jahre an der deutschen Uni gemacht, die haben 13 Jahre bis zum Abitur, also ist er von seinem Leistungsstand ganz klar Postgraduate. Heute wird keiner, der im Bachelorstudium ist, immatrikuliert ist in Tübingen und ins Ausland geht, automatisch eine Chance haben, in den Postgraduate-Bereich immatrikuliert zu werden, einfach weil es formal jetzt vergleichbar ist. Wie das real fachlich inhaltlich aussieht, spielt dann keine Rolle mehr, weil jetzt hat man die formale Vergleichbarkeit.
Gleich sprechen wir noch über deine Erfahrungen an der Uni und ob der Bachelor eigentlich überhaupt einen Wert hat.
Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, das tat ich gerne mal probieren. Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, einfach um zum sehen, wie es reagieren. Ich möcht mal mit dem Mofa und der selber gestrickten Kutten zum Hells Angels Treffen fahren. Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, das tat ich gerne mal probieren. Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, einfach um zum sehen, wie es reagieren. Ich möcht mal, wir Zeugen Jehovas, von Tür zu Tür gehe, mit dem Playboy in der Hand. Und wenn wer aufmacht, dann sage ich, möchten Sie mit mir über Sex reden? Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, das tat ich gerne mal probieren. Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, einfach um zum sehen, wie es reagieren. Ich möcht mal in der Fußgängerzone eine Taube fangen, in ihren eigenen Scheißtrick neidrucken und sagen, macht man das, ha? Scheiße, ich dir den ganzen Tag für den Fürst, ich mach ich das, ha? Bäh! Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, das tat ich gerne mal probieren. Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, einfach um zum sehen, wie es reagieren. Ich möcht mal zu einem Eltern-Ehepaar hiege, den Mann umarmen und sagen, Vater, wo warst du die ganzen Jahre? Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, das tat ich gerne mal probieren. Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, einfach um zum sehen, wie es reagieren. Ich möcht mal am Samstagnachmittag um einen Badesee rumgehe im Bikini, in so einem unappetitlichen Bikini, ja, in so einem neonpinken Frotti-Bikini mit einem viel zu knappen, so einem Triangeloberteil, wo es links und rechts alles so nausbatzelt, und mit einem Stringtanga-Hosal, und aus dem Stringtanga-Hosal da die so ein dicker Silberkettel raushängen lassen, ja, das so bis zum Knie runterbaumelt und dann wieder so raufgeht, das so dick ist, dass beim Gehen klimpert, und dann da die so um den Badesee rumschwanzen und so klimpimpa, 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 ja, so dass wir alle erst hören und dann erst singen und sich denken, boah, viel Teufel, oh, was muss die für ein Intimpiercing haben? Boah. Und am oberen Ende von dem Silberkettel, da die ein Stück rohes Kalbsgulasch festmachen. Ja? Wenn ich dann die volle Aufmerksamkeit von alle Badegäste habe, lege ich mich auf meine Hand durch, nach einer Minute stehe ich wieder auf, beim Aufstieg steige ich auf Silberkettel, reiß das Gulasch raus und schrei, ah! Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, das tat ich gerne mal probieren. Das tat mich mal jucken, das tat mich mal drucken, einfach um zum sehen, das reagieren, das tat mich interessieren.
To be in with the in crowd, and you think that you're one of the boys.
I'm sorry, no.
But you know that you've been barking too loud.
Asking me for money.
And you know that I can't stand the noise. There you are, Eddie. 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 The in crowd, you pretend that you're one of the boys, but you know that you've just been barking too loud, and you know that I can't stand the noise. Baby, you can't.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Das war Eddie the Dog von The Beatles von 1968. Das wurde so sicherlich noch nicht im Radio gespielt. Neben mir ist immer noch Joachim Lerchenmüller. Er ist promovierter Historiker und hat viele Jahre an der Limerick University in Irland unterrichtet und hat da auch studiert. Joachim, wie ist das denn jetzt mit dem Bachelor in anderen Ländern? Wieso funktioniert es da besser als in Deutschland? Man hat ja so den Eindruck.
Ja, die hatten ja auch ein paar hundert Jahre Zeit, das System zu entwickeln und zu perfektionieren. Also im angelsächsischen Bereich, für den kann ich sprechen, ist es natürlich einfach das historisch gewachsene und fest institutionalisierte System der, wenn man so will, der zwiefachen akademischen Ausbildung. Im Undergraduate-Bereich steht der Erwerb bestimmter grundlegender Methoden im Vordergrund und vor allem der Erwerb von Wissen, von Faktenwissen, das dann eben in einem relativ verschulten System eingetrichtert und über Prüfungen, zentrale Prüfungen nachgewiesen werden muss. Und dann hat man den Bachelor und danach geht's dann eben in den akademischen Bereich, den wir eigentlich traditionell mit Universität in Verbindung bringen, nämlich der ganz engen Verbindung zwischen Forschung und Lehre. Und dort wird dann eben, sei es in einem Taught Masters Program oder eben in einem Master by Research, werden dann eben ganz konkrete wissenschaftliche Fragestellungen bearbeitet. Für viele Studierenden im angelsächsischen Bereich dann das erste Mal in ihrem Leben. Und diesen Wechsel vom primär Lernen und Reproduzieren hin zum selbstständig kritisch Arbeiten und Forschen, den Wechsel kriegen die hin, weil sie eine fantastische Betreuerquote haben, also Studierendenbetreuerquote im Postgraduate-Bereich, von dem wir hier an deutschen Universitäten natürlich nur träumen können.
Also wenn wir noch ein paar hundert Jahre in unserem Bildungssystem auf dem Buckel haben, dann könnte es bei uns auch mal einigermaßen klappen.
Ja, als Historiker denkt man ja in langen Wellen und ich bin ja recht zuversichtlich, dass wir das bis ins 22. Jahrhundert die Geburtswehen dann hinter uns haben.
Das wird aber eine lange Geburt. Hast du denn den Eindruck, dass wir hier in Deutschland jetzt eher beim Bachelor jetzt eher, ich sage es mal ganz krass, Fachidioten ausbilden? Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich lerne zwar unglaublich viel theoretisches Zeug, aber so mit der Praxis hapert es dann manchmal ein bisschen.
Ja, das also meine primäre Kritik wäre nicht, dass wir Fachidioten ausbilden. Fachidioten haben wir in dem Sinne auch im alten System ausgebildet. Ja, ist so. Was aber eben im alten System möglich war und was heute eben wegfällt über die extreme Verdichtung, die zumindest auf dem Papier stattfindet, und über die Verschulung des Bachelorstudiums, ist die Ausbildung personaler, sozialer, kultureller Kompetenzen, die einfach in dieser Lebensphase Studium, denn das war es früher, quasi, wenn man so will, der heimliche Studienplan war. Und das fällt heute zum großen Teil einfach weg. Und das heißt, wir haben dieselben Fachidioten auf einer rein fachlichen Ebene wie früher auch. Die können vielleicht ein bisschen weniger, weil sie natürlich weniger studiert haben, weniger lang studiert haben, weniger breit studiert haben vielleicht. Aber was eben fehlt, ist eben auch wenn man so will, die weitere kulturelle Ausbildung der Persönlichkeit in dieser Lebensphase. Und die hat sich deutlich verändert. Also ich will nicht sagen, dass da jetzt keine Bildung mehr stattfindet, aber das Ergebnis ist ein anderes. Und das hängt wesentlich mit zwei Faktoren zusammen. Der eine ist Zeit und der andere ist Freiheit und Selbstbestimmung.
Wie es denn jetzt zukünftig weitergehen könnte mit Bachelor, Master, G8 und auch G9, klären wir nach den nächsten Musikstücken.
On top and down. there's no walking around it. Your attitude, keep barking at the top, but I'm an underdog. I'm quitting, sick and tired. No crowning.
Hört Mikroeuropa zum Thema Bildung nach Bologna mit dem Historiker Joachim Lerchenmüller im Gespräch. Joachim, du bist ja auch Lehrer am Gymnasium, machst gerade dein Sabbatical Year. Wie hast du denn jetzt G8 und G9 miterlebt? Einmal haben wir G8, dann schuhen wir wieder um auf G9 und dann haben wir doch wieder G8 und eigentlich weiß eigentlich gerade keiner, wer jetzt eigentlich was macht.
Ja, ich bin 2003 umgestiegen von der Universität auf das Gymnasium und habe insofern den Wechsel jetzt die letzten 6-7 Jahre mitverfolgen können und mitverfolgt. Und ja, was man merkt, ist eben schon, dass der Druck deutlich höher geworden ist auf die Schülerinnen und Schüler. Man sieht es an den Stundenplänen. Je nachdem, wie groß eine Schule ist, wie sie sich intern organisiert hat, ist Gymnasium, G8-Gymnasium, Ganztagesbetrieb. Auch wenn er nicht offiziell eine Ganztagesschule ist, aber meine Schüler am Gymnasium in Reutlingen, die haben ab der 7. Klasse minimum 3-mal, eher 4, wenn sie Pech haben, 5-mal Nachmittagsschule.
Aber wo bleibt denn da noch die Freizeit? Ich meine, es wird ja auch irgendwo heutzutage vorausgesetzt, dass du halt neben der Schule noch dich irgendwie ehrenamtlich engagierst, am besten schon mal, angenommen du gehst jetzt in Journalismus, am besten da schon mal bei einer Tageszeitung vielleicht schon so ein bisschen mitschreibst, dann möchtest du dich ja auch noch musisch weitergestalten. Das kann ich doch alles gar nicht mehr machen.
Nee, beziehungsweise der Ausweg, der halt gegangen wird, weil man sieht dann im Laufe der Zeit die Defizite, wenn die Leute das nicht mehr von sich aus machen, weil sie keine Zeit mehr haben, dann nimmt man das als Defizit wahr. Und das Ergebnis ist dann natürlich, dass die Schule zusätzlich zum Curriculum, das vom Land vorgegeben ist, dann im eigenen Schulcurriculum zum Beispiel noch ein Sozialpraktikum mit ins Programm aufnimmt. Und dann muss man halt in Klasse 8 so und so viele Stunden oder Wochen im Jahr dann eben ein Sozialpraktikum ableisten. Das heißt, auch da wird quasi ehrenamtliches Engagement, was früher aus persönlichem Interesse und mit der Freiheit gemacht wurde, ich mache das im Tierheim oder ich mache hier was oder ich mache in einem ganz anderen Bereich als im Sozialbereich was, das wird institutionalisiert und damit natürlich auch reglementiert.
Wie siehst du denn das mit dem gemeinsamen Abi oder mit den gleichen Lehrplänen? Ich meine, ein Schüler, der jetzt zum Beispiel von Baden-Württemberg nach Bayern wechseln will, hat es wesentlich schwerer, als wenn jetzt ein Schüler aus der Schweiz kommt und sagt, ich möchte jetzt in Deutschland auf die Schule gehen.
Ja, das ist der deutsche Bildungsföderalismus, der fröhlich Urständ feiert. Das ist natürlich absolute Katastrophe. Ich meine, wir sind ja immer noch an einem Punkt, in dem Lehrer, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind, nicht ohne weiteres in einem anderen Bundesland als Lehrer tätig sein können. Es ist problemlos für den an irgendeiner deutschen Schule im Ausland weltweit eingesetzt zu werden, aber es ist schwierig von Ulm nach Neu-Ulm zu wechseln auf die andere Donauseite, wenn man dann ein anderes Bundesland hat. Und das sind Dinge, die auf allen Ebenen schwierig sind, sei es die Lehrenden, sei es die Schüler, sei es die Studierenden. Eines der Ziele der Bologna-Reform war ja eben die Mobilität im europäischen Bildungsbereich zu erhöhen. Durch die Spezialisierung dieser Bachelorabschlüsse ist es heute schwieriger, von einer deutschen Universität an eine andere deutsche Universität zu wechseln, als es vor 20, 30 Jahren im Staatsexamen oder im Diplombereich möglich war.
Also auf europäischer Ebene haben wir kein Problem, irgendwie zu wechseln, genau. Aber innerhalb unseres eigenen Landes
genau,
haben
also
wir versagt.
Von Tübingen nach Aix-en-Provence kein Problem, von Tübingen nach Freiburg wird vermutlich schwierig. Und damit ist einfach klar, diese Reform ist derart verkorkst und derart naiv und konzeptlos angegangen worden, dass die Ergebnisse eigentlich, egal aus welcher Perspektive man sie anschaut, sie sind eigentlich erbärmlich. Vor allem eingedenk der Ressourcen, auch der zeitlichen Ressourcen, die von hochbezahlten Leuten in diesen Reformprozess gesteckt worden sind.
Wie könnte man das jetzt deiner Meinung nach kompatibler machen? Jetzt habe ich's.
Man könnte es kompatibler machen, indem man grundsätzlich entweder sich darauf verständigt innerhalb der deutschen Universitäten, dass es primär um bestimmte Kompetenzen geht und nicht um klare Wissensanteile, die man im Bachelor erwerben muss. Und wenn man sich auf diese Kompetenzen wirklich klar fokussieren würde, dann wäre es eben auch egal, ob der eine jetzt diesen Studieninhalt gehabt hat, 2 Semester lang, und der andere nicht. Dann könnte man da auf einer wesentlich einfacheren und zugleich viel wichtigeren Ebene eine Vergleichbarkeit herstellen. Oder eben das tun, was deutsche Verwaltungsmenschen sehr ungern tun, nämlich mal ein Auge oder auch mal 2 zudrücken und klar entscheiden, okay, Wechsel sind grundsätzlich möglich und wir gucken gar nicht so genau hin, was der gemacht hat und was nicht. Und das würde aber eben Vertrauen voraussetzen, einerseits in die Kompetenzen des Studierenden, die er mitbringt, und andererseits Vertrauen in die Kompetenzen der Lehrenden an der eigenen aufnehmenden Universität, dass was immer an Defiziten dieser Mensch mitbringt, innerhalb kürzester Zeit behoben werden kann.
Jetzt haben wir so viel Bachelor und Master und Diplom und G8 und ich weiß nicht was geredet. Ich habe es gerade vorher gesagt, du machst dein Diplom in Erziehungswissenschaften. Mhm. Wie kann man denn jetzt noch ein Diplom machen? Es ist ja eigentlich abgeschafft.
Indem man sich als einer der letzten eingeschrieben hat in den Diplom-Studiengang Erziehungswissenschaft.
Ich sei sozusagen die Dinosaurier.
Genau, also ich bin einer der letzten meiner Art, die am IFE in Tübingen unterwegs sind und da noch eine Diplomprüfung und eine Diplomarbeit hinter sich bringen dürfen.
Joachim, war schön, dass du da warst. Es war sehr informativ. Danke dir fürs Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Das war Dr. Joachim Lerchenmüller, heute zu Gast bei Mikro Europa zum Thema Bildung nach Bologna. Jetzt geht es weiter mit Schuberts Winterreise, gesungen von Thomas Quasthoff, Die Wetterfahne.
Schon in meinem Wahne, sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte es mir bemerken sollen, des Hauses aufgestecktes Schild, so hätte er mir ersuchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. Der Wind spielt drinnen mit die Herze, die auf dem Fragen Sie nach meinen Schmerzen, Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt Ihnen mit den Herzen, die auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen, was fragen Sie nach meinen Schmerzen, Ihr Kind ist eine reiche Braut.
Say you're fond of fancy things, diamond clips and emerald rings, and you want your man to come through, give him the ooh la la. When your car is asked to stop by a handsome traffic cop, lest you want a ticket or two, give him the ooh la la. If Napoleon at Waterloo, la la, had an army of debutantes to give the British the well-known ooh la la, he'd have changed the history of France. When your favorite Romeo grabs his hat and starts to go, don't reveal the fact that you're blue. Don't break down and start to boo-hoo. There's just one thing for you, la la, too, la la, do, la la. Like Tallulah, just give him the ooh la la. If Napoleon at Waterloo, la la, had an army of debutantes to give the British the well-known ooh la la, he'd have changed the history of France. When your favorite Romeo grabs his hat and starts to go, don't reveal the fact that you're blue. Don't break down and start to boo-hoo. There's just one thing for you, la la to, la la do, la la. Like Tallulah, just give him the ooh la la, the ooh la la, the ooh la la. You'd better be like Tallulah. Don't be a fooler. Give him the ooh la la.
Ihr hört immer noch Mikro Europa mit zum Thema Bildung nach Bologna. Wir sind fast am Ende unserer Sendung, aber eben noch nicht ganz. Unsere Reporterin Anna Dudenhausen hat sich in ihrem Kommentar so ihre ganz eigenen Gedanken zu dem ganzen Bologna-Prozess gemacht.
Bildung heute in Deutschland heißt Bildung nach Bologna. Denn in der italienischen Universitätsstadt wurden Entschlüsse getroffen, die die Entwicklung unseres Hochschulsystems entscheidend beeinflusst haben. Bildungsminister aus 29 europäischen Ländern bekannten sich zu dem Ziel, einen gemeinsamen Hochschulraum zu schaffen. Mehr Europa im Bereich Bildung. Das war also die Idee hinter der Bologna-Erklärung von 1999. Vergleichbare Abschlüsse und mehr Mobilität sollten mit ihr erreicht werden. Im letzten Jahr sprach Ex-Bundesbildungsministerin Annette Schavan über den Bologna-Prozess von einer europäischen Erfolgsgeschichte. Dabei verwies sie darauf, dass immer mehr Studierende ins Ausland gehen würden. Doch ob die Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutschland auch eine Erfolgsgeschichte war, ist umstritten. Zu sehr hemmen hierzulande noch die föderalen Strukturen Fortschritte im Bildungsbereich. Es gibt weiterhin bundesweit kein einheitliches Abitur. Und der Umzug für Gymnasiasten in ein anderes Bundesland ist schulisch ebenfalls oft mit großen Problemen verbunden, weil die Lehrpläne zu sehr differieren. Die Ganztagesschule ist inzwischen in vielen europäischen Ländern Standard, nur nicht in Deutschland. Und wie sieht es nach Bologna an der Uni aus? Das Bachelor-Master-System nach dem angloamerikanischen Vorbild wurde eingeführt und Studienpläne wurden neu gestaltet. Mit Ausnahme derjenigen Disziplinen, aus denen die politische Deutungselite ihre meisten Vertreter rekrutiert. Mediziner, Lehrer und Juristen machen immer noch das Staatsexamen. Dass so in Deutschland noch mit verschiedenem Maß gemessen wird, ist nach den Bologna-Beschlüssen nicht vorgesehen. Mit den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen sind in manchen Fächern wie Medienwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft durchaus Erfolge zu verbuchen. Trotzdem gibt es noch Verbesserungsbedarf. Viele klagen, zu verschult, zu großer Prüfungsdruck und mitunter wenig praxisorientiert. Außerdem werden Studienleistungen aus dem Ausland oft noch nicht vollständig anerkannt. Und so bedeutet Bildung nach Bologna in Deutschland heute vor allem eines, einen Auftrag für die Zukunft, denn es gibt noch viel zu tun.
Das war doch jetzt nochmal eine schöne Zusammenfassung unserer Sendung. Zum Abschluss haben wir jetzt noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Ein kurzes Interview mit dem Comedian Kaya Jana. Wir hatten ihn ja schon mal am Anfang der Sendung. Iphigenia Storgios interviewte ihn anlässlich seiner beiden kommenden Auftritte am 19. und 20. April in Reutlingen im Eislauf- und Freizeitzentrum.
Wann haben Sie gesagt, so jetzt möchte ich Komiker werden? Wie fing alles an?
Es gab keinen Knall, es gab keinen Startschuss, wo man sagt, von heute auf morgen, so, das ist es jetzt. Es war eher ein schleichender Prozess über viele Umwege und über links, rechts, oben, unten schlängelnde Wege.
Ist das dann eher durch Zufall passiert?
Ja, Zufall würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, war viel Glück dabei. Aber es war schon ein bisschen gesteuert. Also ich habe schon als Kind, Kindertheater gespielt.
Waren Sie dann schon immer der Klassenclown?
Nee, Klassenclown war ich nicht. Ich habe aber eher meine Kumpels und meine Freunde bespaßt. Und später hat sich halt gezeigt, dass ich eine Menge Humor habe und dass die Leute sehr gut auf mich reagieren. Und mit 21 habe ich dann für eine Agentur gearbeitet, für eine Veranstaltungsagentur, die mich gerne engagiert hatte für kleinere Auftritte. Und dann habe ich so mein erstes Geld verdient mit Anfang 20.
Interessant. Welche Eigenschaften sollte eigentlich ein Comedian mitbringen? Sagen Sie mir vielleicht drei, die am wichtigsten sind.
Also was ganz wichtig ist, ist natürlich einfach Talent. Das ist am allerwichtigsten, das Talent, Leute zum Lachen zu bringen. Das Talent kann sich auf eine verschiedene Art und Weise ausdrücken, zum Beispiel durch ein lustiges Gesicht, durch ein sehr gutes Timing, durch eine komische Art zu sprechen, sich zu bewegen. Das zweite ist selber eigener Humor, das hilft schon weiter, ist aber nicht Voraussetzung. Ich kenne ganz viele Comedien, die sind wahnsinnig lustig, aber lachen selber nicht viel. Das dritte ist halt, dass die gewisse Portion Glück, das Quäntchen Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, entdeckt zu werden.
Sie machen eine Art Ethno-Comedy und für Sie stehen Klischees verschiedener Kulturen im Vordergrund. Gab es schon Leute, die sich durch Ihren Humor beleidigt gefühlt haben?
Nee, gab es keine Probleme. Ich glaube, die Leute merken einfach, dass ich hier auch nicht böse meine, sondern dass ich einfach liebevoll veräpple, so wie man das unter Freunden macht. Gute Freunde dürfen einen verarschen.
Und jetzt zu Ihrer Show All Inclusive, die auch am 19. und 20. April in Reutlingen stattfinden wird. Was für Highlights wird es geben?
Ja, das Highlight ist ganz klar, dass ich live vor Ort bin. Also das ist einfach eine Stimmung, eine Atmosphäre, die kann man jetzt über Medien, über CD, DVD oder TV oder Kino gar nicht nachempfinden, sondern es ist wirklich eine Atmosphäre, die muss man einfach live erlebt haben. Das ist nicht mal einfach ein Künstler, der jetzt 2 Stunden vorbeikommt und einfach sein Programm abzieht, sondern der wirklich dann in Reutlingen in dem Moment präsent ist. Und das merkt man auch, weil ich rede auch mit dem Publikum. Das Publikum liebt es einfach, wenn die merken, wow, der ist jetzt für uns da, der reagiert auf uns.
Was haben Sie vor, wenn Sie mit Ihrer Tournee fertig sind? Wird es dann möglicherweise je ein Comeback Ihrer erfolgreichen Sendung Was guckst du geben?
Wenn die Tour fertig ist, mache ich eine neue Tour im Herbst. Und danach wieder eine neue Tour. Also das Touren, das kann ich nicht sein lassen. Damit habe ich angefangen, damit werde ich auch aufhören. Was guckst du, Reloaded, mache ich erst, wenn mir wirklich gar nichts mehr einfällt. Und momentan habe ich noch eine ganze Menge Ideen und im Herbst kommt eine neue TV-Show auf RTL und ich probiere viele neue Sachen aus und plane wieder einen neuen Kinofilm. Was guckst du, Reloaded, ist erstmal nicht geplant.
Das war Iphigenia Stogios im Interview mit Comedian Kaya Yada. Nicht verpassen, im April in Reutlingen. So, das war's schon wieder für heute. Nochmals herzlichen Dank an unseren Studiogast Joachim Lerchenmüller. Joachim, was machst du jetzt noch in deinem Sabbatical Year?
Ich schreibe meine ganz klassische Diplomarbeit in Erziehungswissenschaft zu Ende.
Wo bist du denn schon?
Ich habe ein Exposé geschrieben und ich habe die Gliederung und ich habe den methodischen Teil schon angefangen.
Und bis wann musst du sie abgeben?
Vor Beginn der Sommerferien auf jeden Fall, denn die möchte ich genießen.
Ja, bis zum Sommerferien hast du ja noch ein bisschen hin, oder?
Genau, ja, klar, das klappt schon.
Und dann in Sommerferien erstmal in Urlaub?
Ja, genau. Erstmal in Urlaub, ab nach Frankreich und an Bodensee und dann mal schauen, was sonst noch geht.
Eine klassische Landtour einfach mal.
Genau.
Oder super.
Ja.
An den Reglern war wie immer unser zuverlässiger Oliver Lichtwald. Die Redaktion hatte Ulrich Hegele. Die nächste Sendung könnt ihr am 28. April hören. Das Thema Jugendkultur, Kult der Jugend. Jetzt geht's weiter mit dem Uniforum zum Thema Karl Josef Kuschel, das Jesus-Judas-Drama bei Walter Jens. Euch allen wünsche ich noch einen schönen Ostersonntag, genießt ihn. Vom Mikrofon verabschiedet sich eure Leonie Maschke. Tschüssi!